ARD.
Kritische Hochwasserlage in Ost- und Süddeutschland. Die Flusspegel steigen.
Grenzkontrollen und Migrationsabkommen. So will die Bundesregierung Menschen von Deutschland fernhalten.
Und Faszination True Crime. Warum finden wir das so spannend?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen an diesem Montag. Es ist der 16. Moin. September. Wir sind Uli Spinrad aus Mönchengladbach und Moritz Zacho aus Hannover. Und wir müssen mal ganz kurz mit dem Thema starten, Moritz, das uns in der Nacht ja gerade eben es erreicht hat. In den USA wollte offenbar schon wieder jemand Donald Trump erschießen, und zwar auf seinem Golfplatz.
Jo, das FBI sagt, dass ein Vorauskommando des Secret Service einen Gewehrlauf im Gebüsch entdeckt und daraufhin Schüsse abgegeben hat und so dann wohl auch das Attentat verhindert hat. Ein Mann ist dann erst zu Fuß und dann mit einem Auto geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später gestellt und auch festgenommen werden.
Ja, also in diesem Gebüsch, da wurde ein Sturmgewehr gefunden und auch daneben eine GoPro-Kamera. Details zu dem Tatverdächtigen hat das FBI noch nicht bekannt gegeben, aber die Info, dass Donald Trump zum Zeitpunkt des Vorfalls wohl nur 400 Meter entfernt war. Mitte Juli hatte ja schon mal jemand auf den Präsidentschaftskandidaten der Republikaner geschossen. Damals sind die Schüsse aber daneben gegangen und haben dann dafür aber einen anderen Menschen getroffen, der gestorben ist.
Also was da jetzt im Laufe des Tages noch rauskommt zum neuen Attentatsversuch auf Trump, das könnt ihr natürlich jederzeit auf tagesschau.de nachverfolgen. Genauso alle Infos zu unserem nächsten Thema. Hochwasser. Wir schauen heute nach Sachsen und Bayern, denn das sind die beiden Bundesländer, die am stärksten vom vielen Regen der vergangenen Tage betroffen sind. Es wird auch mindestens bis morgen noch sehr viel regnen, das sagen unsere ARD-Wetterexperten. Aber die Hochwasserlage wird in Deutschland wohl nicht so extrem wie in unseren Nachbarländern, Polen, Tschechien und Österreich, wo ja auch schon Menschen in den Wassermassen ums Leben gekommen sind. Trotzdem, die Lage in Teilen von Ost- und Süddeutschland ist angespannt und kann sich auch noch zuspitzen.
Vor allem in Sachsen, da sind die Pegelstände der Flüsse Elbe, Spree und Neiße schon gestiegen, steigen weiter. Es gibt 4 Alarmstufen und zum Beispiel in Zittau im Landkreis Görlitz an der Grenze zu Polen, da gilt schon die Alarmstufe 3. Das bedeutet im Behördensprech akute Gefahr für Leib und Leben. Wohngebiete und Straßen werden überflutet und im Laufe des Tages soll sich die Situation noch weiter zuspitzen.
Und wenn wir über die Elbe sprechen, dann reden wir natürlich auch über Dresden, Pirna und Bad Schandau. Da fließt sie nämlich durch. Die Alarmstufe ist da noch etwas niedriger. Die Hochwasserlage kann aber dazu führen, dass Wiesen und Straßen überflutet werden und auch Keller volllaufen. Und die Stadt Dresden erwartet, dass der Wasserpegel noch deutlich ansteigt, weil auch die Wassermassen aus Tschechien in der Elbe dann rüberdrücken.
Am Mittwoch rechnen wir mit dem sehr langgestreckten Hochwasserscheitel, zuerst in Schönau und in Dresden wird sich dann der Hochwasserscheitel im Bereich der Alarmstufe 4, das heißt in der Höhe von 7 Metern in etwa einstellen.
Das wäre dann der Scheitelpunkt, sagt Christina Ried vom Landeshochwasserzentrum in Sachsen. Die Dresdner Altstadt, die wird deswegen auch schon mit mobilen Schutzwänden geschützt. Und in kleineren Flüssen warnen die Behörden auch vor Hochwasser. Das gilt unter anderem für die Regionen rund um Bautzen, Löbau und Hoyerswerda.
Und noch ein bisschen weiter flussaufwärts Richtung tschechischer Grenze bereitet sich die Gemeinde Reinhardsdorf-Schönau auf stark steigende Pegelstände der Elbe vor. Da könnte auch die Alarmstufe 4 erreicht werden und das ist dann eben lebensgefährlich. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Menschen auch schon vorgewarnt, sich darauf vorzubereiten, eventuell in Sicherheit gebracht zu werden.
Ja, das ist also der Blick nach Sachsen. In Bayern ist die Lage etwas weniger angespannt. Da könnte es erst kritisch werden, wenn es wie angekündigt weiterhin so viel regnet.
Und bei unseren Nachbarn in Österreich ist die Lage nochmal deutlich kritischer. Das haben wir eben schon gesagt. Da ist schon Feuerwehrmann gestorben. Und ganz Niederösterreich, also ein ganzes Bundesland, wurde zum Katastrophengebiet erklärt.
Weil es ist ein Wahnsinn. Du kannst nichts machen. Du kannst nur zuschauen und hoffen, dass es irgendwann wieder zurückgeht.
Ja, Wahnsinn. Gestern um 3 Uhr Nacht Feuerwehr, überall Blaulicht. Wir haben die Autos wegfahren müssen und heute in der Früh schaue ich Keller unter Wasser. Wahnsinn.
An 4 Tagen hat es da so viel geregnet wie sonst im ganzen September. Hänge sind abgerutscht, hunderte Häuser wurden evakuiert, tausende Einsatzkräfte sind da im Einsatz. Und Tschechien, noch ein Land, ist auch stark vom Hochwasser betroffen. Da sprechen die Behörden nicht mehr von einem Jahrhunderthochwasser, sondern von einem Jahrtausendereignis. Mehrere Menschen werden vermisst, eine Stadt wurde fast komplett überflutet und im Südwesten von Tschechien ist eine Talsperre übergelaufen. Das bedeutet dann auch, mehr als 250.000 Haushalte haben keinen Strom.
Und in Polen ist ein Staudamm gebrochen, ein Mensch ist gestorben und Hunderte sind mit Booten aus ihren Häusern gerettet worden. Auch da in Polen haben viele Menschen keinen Strom, es gibt Probleme mit dem Handynetz. Und ähnlich sieht es in Rumänien aus. Da sind laut Katastrophenhilfe auch schon 6 Menschen gestorben. Und in der am schlimmsten betroffenen Region in Rumänien sind tausende Häuser beschädigt worden. Das ist also jetzt der Stand, Montagmorgen um 5 Uhr.
Ja, das waren jetzt sehr viele Infos für euch, die wir da zusammengesammelt haben. Wir merken uns aber für Deutschland, in Sachsen bereiten vor allem die Elbe und die Neiße Sorgen. Da könnte sich die Lage auch noch deutlich zuspitzen. Insgesamt, auch in Bayern, ist die Situation aber bisher unter Kontrolle.
Unsere Kurznachrichten.
In Duisburg startet heute der sogenannte nationale Stahlgipfel. Spitzenvertreter aus Politik und Stahlindustrie diskutieren dabei über die Zukunft der Branche, die vor großen Herausforderungen steht. Klimafreundliche Produktion, Billigstahl aus Asien als Konkurrenz und hohe Energiepreise. In der Stahlbranche in Deutschland sind tausende Arbeitsplätze bedroht.
Ich hasse Taylor Swift. Das sagt nicht ich, das hat Donald Trump am Sonntag auf seiner eigenen Online-Plattform Truth Social gepostet. Das war noch vor dem vereitelten Attentatsversuch auf ihn. Eine Begründung für seine Wut gab Trump in dem Post nicht ab. Taylor Swift hatte aber kurz zuvor ihre Unterstützung für Kamala Harris bei den US-Wahlen bekundet, also die Konkurrentin von Trump.
Die gemeinsame Grenze wird doch täglich überschritten von 40.000, 50.000 Menschen, die für ihre Arbeit im Nachbarland arbeiten, aber auch studieren oder wohnen im Nachbarland. Es gibt sehr viel Grenzverkehr von Grenzpendler und Grenzgänger.
Ja, wie Emir, einem Pendler aus den Niederlanden, der jeden Tag nach Deutschland zur Arbeit fährt, wird es ab heute einigen Menschen gehen. Seit heute wird nämlich wieder kontrolliert an den Grenzen, verstärkt für 6 Monate. Und das Ziel ist, Menschen, die keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland haben oder hier keine Chance auf Asyl haben, sollen dadurch schon an der Grenze gestoppt werden und auch, wenn möglich, so schnell wie möglich wieder zurückgeschickt werden.
Da gibt es natürlich sehr viele offene Fragen, die sich einem da stellen, wenn man sich diesen Plan der Bundesregierung anguckt. Die rechtliche Lage ist nämlich teilweise nicht geklärt und man fragt sich auch, gibt es genug Polizisten eigentlich, um die Kontrollen durchzuführen? Was passiert mit den Menschen, die bei uns nicht bleiben können, aber auch nicht von anderen Ländern, aus denen sie gerade kommen, nicht aufgenommen werden?
Ja, und obwohl das alles bisher so unsicher ist, finden sehr viele Menschen in Deutschland, dass sich irgendwas ändern muss in der Migrationspolitik. 3 von 4 Menschen haben nämlich bei einer repräsentativen Umfrage, dem ARD-Deutschland-Trend, gesagt, dass weniger Menschen nach Deutschland kommen sollen.
Und deshalb schauen wir heute auf einen weiteren Baustein, einen, der schon länger verfolgt wird, nämlich Migrationsabkommen. So einen Vertrag hat Scholz am Freitag mit Kenia abgeschlossen und am Sonntag auch noch mit Usbekistan. Und grundsätzlich geht es jetzt darum, dass diese Länder ihre Staatsbürger zurücknehmen, wenn die bei uns in Deutschland kein Recht auf Asyl haben. Im Gegenzug dafür sollen Menschen aus den Staaten einfacher und legal zu uns nach Deutschland kommen dürfen, wenn sie zum Beispiel Berufe haben, die hier bei uns gebraucht werden.
So wie Peris Keramba, sie ist Kenianerin, Ingenieurin im Bereich erneuerbare Energien. Sie hat auch schon einen Arbeitsvertrag bei uns in Deutschland und wartet jetzt im Moment in Kenia noch auf ihr Visum, damit sie losfliegen kann. Sie hat uns gesagt, was sie erwartet.
I'm looking for exposure.
Ich suche eine Herausforderung und ich will eine gute Ingenieurin im Bereich erneuerbare Energien werden. Ich möchte zum Beispiel lernen, wie Elektrofahrzeuge in Zukunft komplett recycelt werden können. Das möchte ich in den kommenden 5 Jahren erreichen.
Und im Gegenzug dafür, dass Deutschland es Menschen wie Paris leichter macht, bei uns Jobs, auch vor allem eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, nimmt Kenia Menschen zurück, die hier keine Bleibeperspektive haben.
Es gibt natürlich auch Kritik an solchen Abkommen. Im Fall von Kenia zum Beispiel geht es ja nicht um besonders viele Menschen. Etwa 800 kenianische Staatsbürger leben bei uns und müssten eigentlich ausreisen. Das ist keine besonders große Zahl. Kenia gehört eben nicht zu den Hauptherkunftsländern von Migranten hier in Deutschland, genauso wenig wie Usbekistan.
Aber sie helfen. Vor ein paar Jahren hat Deutschland solche Abkommen mit Indien und Georgien geschlossen. Und was Georgien betrifft, so sagt es die Bundesregierung, ist die Zahl der Asylanträge um 70% zurückgegangen, seit es dieses Abkommen eben gibt. Und die Bundesregierung plant auch noch weitere Abkommen mit Moldau zum Beispiel, mit Kolumbien, den Philippinen und auch mit Ghana.
Ja, das sind alles sichere Herkunftsstaaten, so heißt das. Vermutlich geht es also auch darum, die Zahl der Asylbewerber generell ein bisschen zu verringern, damit dann eben mehr Kapazitäten da sind für Menschen aus Syrien und Afghanistan, weil von da kommen die meisten Menschen zu uns und dahin kann man auch eben niemanden einfach so zurückschicken. Das ist rechtlich extrem schwierig, erstens, weil die Länder gefährlich sind und zweitens, weil die Staaten auch nicht jeden zurücknehmen wollen. Die Bundesregierung hat aber auch schon angekündigt, möglicherweise sogar mit den Taliban in Afghanistan über ein Migrationsabkommen verhandeln zu wollen.
So, ganz anderes Thema. True Crime Podcasts, ne? Also wahre Verbrechen, die redaktionell recherchiert wurden und dann erzählt werden. Das ist ja voll mein Ding.
Echt? Boah, ich weiß nicht. Ich habe da mal so ein etwas komisches Gefühl, ein bisschen Bauchschmerzen. Weil das sind ja tatsächlich keine ausgedachten Geschichten. Das sind wahre Verbrechen, ja, das sind Schicksale irgendwie von Menschen dabei. Auch deren Angehörige haben ja Gefühle. Für mich ist das manchmal so ein bisschen Sensationsgier, wenn das aufbereitet wird. Also ja, gefühlt so die Eventisierung von Verbrechen, die ja schlimm sind.
Ja, okay. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Da bin ich in dem Punkt auf jeden Fall auch bei dir. Trotzdem gibt es aber einfach viele Menschen, und da gehöre ich auch ein bisschen zu, die eine gewisse Faszination dafür haben.
Das stimmt.
Psychologen erklären sich das vor allem damit, dass uns interessiert, wie es überhaupt zu Verbrechen kommen kann, warum Täterinnen und Täter das tun, was sie tun. Das wollen wir einfach wissen. Und das schauen wir uns gleich nochmal näher an. Vorher aber nochmal zurück zu Verbrechen und deren Aufklärung, denn manchmal, ne, da kommen wir Verbrechen ganz nah.
Ja, zum Beispiel immer dann, wenn die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht und Zeugen sucht, so wie gerade ja bei dir in dem Fall in Niedersachsen. Ja. Da will die Polizei einen Mord aus dem Jahr 1996 aufklären. Das ist dann ein sogenannter Cold Case.
Am 8. August 1996 fanden Jäger in einem Feldweg in Dümmerlohausen an der heutigen L853 den Leichnam eines Mannes neben einem roten VW Golf.
Ja, so klingt das in dem Video, das die Polizei Cloppenburg-Vechta vor ein paar Tagen im Internet veröffentlicht hat. Zu sehen sind da Originalfotos vom Tatort, deshalb war auch gerade dieses Klicken zu hören. Die Polizei hat in das Video Kamerageräusche gebastelt. Vorsicht, Triggerwarnung, auch eine Leiche, wie sie auf dem Bauch im Gras liegt, ist auf diesen Fotos zu sehen, wenn ihr euch das angucken wollt.
Ja, der Dümmer ist ein großer See in Niedersachsen, der liegt im Kreis Diepholz. Das ist ein Naherholungsgebiet, da bin ich auch schon häufiger mal gewesen. Da werde ich bei so einem Cold Case, also direkt hellhörig, das kenne ich halt. Vor allem, weil die Polizei ihr Video ja auch irgendwie schon spannend aufzieht.
Der Cold Case wurde 2019 neu aufgerollt. Ist die Polizei dem Täter auf der Spur? So viel sei gesagt, modernste Technik und DNA-Analysen brachten neue Hinweise ans Tageslicht. Jetzt setzen wir auf ihre Mithilfe.
Also die Polizei hat in dem Fall offenbar neue Erkenntnisse gewonnen, welche, das erfahren wir in dem Video nicht, aber es scheint konkreter geworden zu sein, und deswegen hofft sie jetzt eben auf Hinweise von Menschen, die damals vielleicht einen roten Golf gesehen haben oder die auch das Mordopfer kannten. Das war ein Mann, der offenbar selbst zur organisierten Kriminalität gehört hat.
Also ich stelle fest, bei dir ist das offenbar auch die regionale Nähe, warum dich dieser Fall interessiert. Bei vielen anderen ist das einfach die Faszination für True Crime, also für wahre Verbrechen. Die Frage ist ja, warum fasziniert uns das Böse so? Das wollte auch die Psychologin Corinna Perchtold-Stefan von der Uni Graz wissen. Sie hat Menschen in der Studie befragt, die Podcasts über echte Verbrechen hören oder Serien schauen.
Und wirklich über 70% der Antworten gehen in die Richtung, ich möchte verstehen, wie Menschen das tun können. Ich möchte die Psyche, die Motive hinter Taten verstehen. Ich möchte die Entwicklungsgeschichte von Verbrechern und Verbrecherinnen auch nachvollziehen können.
Also Morde und Überfälle verstehen können, Neugierde zu menschlichen Abgründen. Das beschäftigt uns Menschen eben einfach, sagt die Psychologin.
Ja, und sie sagt noch was anderes. Frauen interessieren sich für True Crime mehr als Männer, hören oder schauen häufiger solche Formate. Die Forschung erklärt sich das noch ein bisschen vage, aber ungefähr so. Frauen sind im Schnitt empathischer als Männer. Ihnen fällt es also leichter, sich in Opfer oder Täterinnen und Täter hineinzuversetzen.
Und eine zweite Erklärung ist, Frauen haben mehr Angst als Männer, selbst Opfer eines Verbrechens zu werden. Und für sie sind dann die nacherzählten echten Verbrechen eine Möglichkeit, daraus auch was zu lernen und sich vielleicht vor Verbrechen im Alltag zu schützen.
Das heißt, dass man sich gerade deshalb True Crime Inhalte anschaut, konsumiert, weil man lernen möchte, also welche Gefahren gibt es im Alltag für mich, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann ich es verhindern, dass ich selber Opfer eines Verbrechens werde.
Ja, gilt für mich selber aber auch.
Stimmt.
Für unterwegs haben wir jetzt noch einen Tipp. Den Podcast True Crime unter Verdacht. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell sprechen da über neue Kriminalfälle, und in der aktuellen Staffel geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten, und dann auch die Frage, werden am Ende eigentlich immer die Richtigen verurteilt? Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt, und den Link packen wir euch natürlich in die Folgenbeschreibung.
So, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Morgen hören wir uns dann wieder. Wir sind Uli Spinrad und Moritz Zacho, und wir beide sind auch morgen wieder da. Tschö.
Sowas von. Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.